der Heinrich-Böll-Stiftung. Hallo, Herr Hörmissen.
Schönen guten Abend, Frau Büsker.
Warum ist Einheit herzustellen so wichtig für die Demokratische Partei?
Ja, wie gerade eben auch schon anklang, ist das die zentrale Lehre aus dem gescheiterten Wahlkampf 2016. Ich erinnere mich noch gut an den Parteitag in Philadelphia, bei dem ich damals war, bei dem Sanders-Anhänger damals gebuht haben, ja, während der Siegesrede von Hillary Clinton. Die Demokraten scheiterten damals auch bei der Wahl letztlich daran, dass sich der Clinton-Flügel und der Bernie Sanders-Flügel aufs Schärfste bekämpften und dass nicht genug schwarze Wählerinnen und Wähler zur Wahl gingen. Und Joe Biden und sein Team sind sich dessen absolut bewusst und versuchen jetzt vieles, damit sich das nicht wiederholt. Biden hat frühzeitig das Umfeld seiner ehemaligen linken Kontrahenten Sanders und auch Elizabeth Warren eingebunden in die Entwicklung des politischen Programms. Das heißt, das Programm ist jetzt deutlich linker und auch ambitionierter als noch vor 4 Jahren. Und wie wir gerade gehört haben, die Nominierung von Kamala Harris ist auch ein Signal für viele Frauen und schwarze Wählerinnen und Wähler, dass sie sich in dieser Regierung repräsentiert sehen können, ja, dass ihre Anliegen ernst genommen werden. Daher ist der Versuch sehr stark, des gesamten Biden-Lagers jetzt mehr Einheit herzustellen.
Das heißt aber auch, man hat, das hat Thilo Kössler ja gerade beschrieben, ein sehr diverses Publikum, an das man sich zu richten versucht. Kann das denn tatsächlich so gelingen, wenn man sich inhaltlich so vereinheitlicht?
Es ist natürlich eine Gratwanderung. Was Bidens Wahlkampf bis jetzt ausgezeichnet hat, ist einerseits immer wieder deutlich zu machen, dass es gerade in dieser Zeit der außer Kontrolle geratenen Epidemie in diesem Land, der umfassenden Wirtschaftskrise, der Auseinandersetzung mit strukturellem Rassismus nicht mehr ausreicht, ein Kandidat des Status Quo zu sein, als der er selbst ursprünglich angetreten ist, sondern dass er beschreibt das selbst richtig als revolutionäre Agenda, dass er im Prinzip als Revolutionär jetzt plötzlich antreten muss. Und nach der Wahl sollte er gewinnen, ein Land mit enormen politischen Herausforderungen übernimmt, in dem es nicht mehr hinreichend ist, einfach zurück in irgendeine gute alte Zeit zu kehren, sondern in dem er ambitioniert sein muss. Gleichzeitig geht es bei ihm darum, einen Wahlkampf zu führen, in dem er Fehler um fast jeden Preis versucht zu vermeiden. Das heißt, sich in vielen Bereichen auch nicht zu sehr festzulegen und auch immer noch eben auf der Gratwanderung dabei zu bleiben, Ambitionen zu vermitteln, ohne sich in großem Maße angreifbar zu machen.
Sie haben jetzt gesagt, Biden ist sozusagen ein revolutionärer Kandidat, aber das ist ja eigentlich nicht das, was viele Menschen in Amerika wollen. Donald Trump malt jetzt auch schon immer wieder das Schreckgespenst des Sozialismus an die Wand. Gerade das ist ja auch etwas, was viele Wählerinnen und Wähler unter Umständen abschrecken könnte, oder?
Ja, das ist richtig. Das ist die Frage, ob Donald Trump ihn an der Stelle zu greifen kriegt. Bis jetzt hat Biden es sehr gut geschafft, da die richtige Mischung hinzubekommen und sich eben nicht angreifbar zu machen. Die Versuche von Trump, Biden selbst als linken Radikalo zu brandmarken, sind bis jetzt gescheitert. Das zeigen auch die Umfragen zum Wahlkampf. Dann hat er versucht zu sagen, Biden selbst mag kein linker Radikalo sein, aber er wird von einem linken Lager übernommen in seiner Partei. Auch das geben die Umfragen bisher nicht her, dass das Biden besonders geschadet hat. Das heißt, bis jetzt scheint Biden das relativ gut hinzubekommen, aber es sind ja noch 3 Monate bis zur Wahl. Bis dahin kann natürlich auch noch viel passieren.
Nun haben Sie schon angesprochen, wir haben gerade eine Corona-Pandemie, die ganz enorm in dem Land wütet. Im Angesicht einer solchen Gesundheitskrise und auch Wirtschaftskrise, die das Land ja gerade erlebt, könnte da so etwas wie eine allgemeine Krankenversicherung, auch wenn sie jetzt noch nicht im konkreten Wahlprogramm steht, dann vielleicht doch etwas sein, was mittelfristig Amerikanerinnen und Amerikaner überzeugen könnte?
Es ist in der Tat so, dass im Verlauf der Epidemie die Befürworter einer allgemeinen öffentlichen Krankenversicherung deutlich an öffentlichem Zuspruch gewonnen haben. In vielen Umfragen gibt es jetzt Werte, die auch Mehrheiten dafür zeigen. Aber es ist natürlich trotzdem ein politisches Vorhaben, das mitten in einem Wahlkampf mit sehr großem Risiko verbunden ist. Ja, denn die Menschen wissen, was sie an einer Krankenversicherung verlieren, die sie jetzt haben. Sie wissen aber nicht, was da in Zukunft auf die zukommt. Und deswegen hat Joe Biden auch im Vorwahlkampf schon versucht, sich an der Stelle eben nicht klar festzulegen, sondern erstmal jetzt den Wahlkampf durchzustehen und da sich nicht zu sehr festzulegen. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass nach einem erfolgreichen Biden-Wahlkampf gerade im Bereich der Gesundheitsversicherung Biden durchaus sehr ambitionierte Reformvorschläge macht. Ich rechne nur nicht damit, dass er jetzt eine Abschaffung des derzeitigen Systems mitten im Wahlkampf fordern wird.
Wir sehen schon jetzt, dass die Demokratische Partei sich sehr auf einen Anti-Trump-Wahlkampf zuspitzt. Ist das unter Umständen auch ein Risiko?
Ich meine, es ist einerseits unvermeidbar, dass diese Wahl ein Referendum über Donald Trump in erster Stelle ist. Ja, das Land befindet sich inmitten einer außer Kontrolle geratenen Epidemie, einer massiven Wirtschaftskrise. einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung um strukturellen Rassismus und vor allem einer Krise der Demokratie. Ja, die Republikaner und Trump arbeiten ja aktiv daran, das Wahlrecht von Bürgerinnen und Bürgern zu beschneiden und bei Bedarf sogar die Legitimität der Wahl anzufechten. Daher ist es einerseits verständlich, dass der Fokus der Demokraten auf dem Offenlegen von Trumps Missmanagement und dieser Botschaft "Trump muss weg" basiert. Aber es birgt durchaus die Gefahr, dass den Wählerinnen und Wählern unklar ist, was eine Biden-Regierung denn jetzt konkret zu tun gedenkt, um deren Leben zu verbessern. Dafür gibt es zwar Vorschläge, aber die dringen medial in dieser Zeit nur sehr bedingt durch.
Weil es wahrscheinlich auch durch die Pandemie zusätzlich schwierig wird, Wahlkampf zu machen, oder?
Das ist richtig. US-Wahlkämpfe traditionell legen ja sehr großen Wert darauf, die physische Begegnung zwischen Menschen, die jetzt komplett wegfällt. Damit verlagert sich der Wahlkampf noch mehr ins Netz und ist damit auch noch anfälliger letztlich für immer gerade auf rechter Seite extremistischere Anklänge. Ja, das ist strukturell übrigens ein großer Vorteil für Donald Trump aus meiner Sicht. Der hat ja schon immer eine sehr treue Fangemeinde im Internet aufgebaut und auf die sozialen Medien gesetzt, die wie gemacht sind für die Verschwörungstheorien und Wunschwelten, auf denen sein politischer Erfolg aufbaut. Der Vorteil dieses Wahlkampfes für Demokraten hingegen, gerade in der Pandemie, liegt einfach in der Welt des Faktischen. Ja, sie verweisen auf das massive Missmanagement der Corona-Epidemie, auf die volatile Wirtschaftslage, auf die rassistischen und sexistischen Versuche des Präsidenten, die Bevölkerung gegeneinander aufzuhetzen. Und bei diesen faktischen Punkten haben sie die Umfragen auf ihrer Seite, laut derer Trump in diesen Fragen ein schlechtes Ansehen im Land hat derzeit.
Mhm. Beim letzten Mal bei der Wahl 2016, da waren sich ja viele politische Beobachterinnen und Beobachter sicher, dass ein Sieg Donald Trumps quasi unmöglich sei und sie wurden dann deutlich überrascht. Welche Lehren kann man daraus ziehen?
Eine gewisse Vorsicht ist auf jeden Fall angebracht, weil es so viele Unbekannte gibt, bis Ende Januar, bis zur Amtsanführung des nächsten Präsidenten. Ja, es ist einerseits zwar so, dass nach aktuellem Stand viel für einen Sieg von Joe Biden im November spricht, aber Debatten, die sich jetzt schon darum drehen, irgendwie wie groß der Erdrutschsieg von Biden sein wird und so, halte ich für deutlich verfrüht. Und mein Eindruck ist, dass viele Beobachterinnen auch eine Stärke Trumps immer noch unterschätzen, nämlich sein Benutzen der Macht der politischen Lüge als Instrument. Die Lüge ist ja der Treibstoff des Trumpismus und Trump hat seit seinem Amtsantritt über 20.000 Lügen und Halbwahrheiten verbreitet und hat damit erreicht, dass sehr viele Menschen in diesem Land niemandem mehr glauben. Keine Institutionen, nicht der Wissenschaft, nicht den freien Medien und schon gar nicht der Politik. Und es gibt hier riesige Parallelwelten, in denen Verschwörungstheorien gedeihen und oben, unten und Krieg, Frieden ist quasi. Und die Folgen dessen für die Wahl sind sehr schwer zu greifen, glaube ich. Das andere ist, dass die Unsicherheit jetzt größer ist als 2016. Weil es nicht mehr nur darum geht, ob Trump die Wahl gewinnen wird oder nicht, sondern die Frage ist ja auch, ob es überhaupt eine freie und faire Wahl geben wird oder ob das Ganze im Chaos endet. Und weil offen ist, ob der Verlierer das Ergebnis der Wahl als legitim anerkennen wird. Ja, also ob wir grundsätzlich einen demokratischen und friedlichen Machtwechsel erleben. Von daher befindet sich das Land wirklich in sehr volatilen und auch gefährlichen Zeiten.
So die Einschätzung von Bastian Hermesen, Leiter des US-Büros der Heinrich-Böll-Stiftung, live heute Abend hier im Deutschlandfunk. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Danke Ihnen.
Das